Start mit einer Frage. Was ist das Schönste an Gemeinde oder an Kirche? Richtige Antwort.
Die Musik.
Die Musik. Was haben wir noch?
Du bist
nicht alleine. Ja. Die Predigt, ja. Und schon sind wir wieder in den Veranstaltungen drin, ne? Und in den Formen. Ich meine, das Schönste an Kirche oder das Schönste an Gemeinde ist die Gegenwart Gottes. Dass er da ist. Dass er mitten unter uns ist, so wie er es verheißen hat. Dass man ihm begegnen kann. Und na klar, auch sowas wie hier so ein Camp, was wir gerade gesehen haben. Ne? Dass allein durch die Jugendlichen, die da miteinander unterwegs sind, ist das was Besonderes. Aber mit der Gegenwart Gottes wird das Ganze noch mal größer, noch mal kräftiger, noch mal besonderer, noch mal schöner vor allen Dingen. Gemeinde, Kirche, um die geht es heute ein bisschen, weil Pfingsten ist sozusagen die Geburtsstunde der Kirche, der christlichen Gemeinde. Ich höre mir manchmal meine Predigt nochmal an, herzliche Einladung dazu, dürft ihr auch gerne machen, weil man nie alles reinpacken kann, was natürlich interessant wäre zu sagen an so einem solchen besonderen Tag, aber deswegen kommt er ja auch jedes Jahr. Habe bei meiner Predigt von letztem Jahr reingehört und ich habe mich da hinreißen lassen zu der Aussage, der Beginn der Gemeinde ist nicht, weil an diesem Pfingsttag 3000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und man auf einmal eine Masse hat, die sich irgendwie organisieren muss, die irgendwie miteinander jetzt unterwegs sein muss, sondern der Beginn der Gemeinde ist, weil die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu anfangen, ihren Auftrag zu leben. Weil sie anfangen, das zu leben, wozu sie berufen sind. Here am I, send me, haben wir gerade gehört. Ne? Hier bin ich, sende mich. Genau darum geht's. Darum geht's auch an Pfingsten. Pfingsten, wo kommt das denn eigentlich her? Wir haben ja in unserer christlichen Tradition so besondere Feiertage. Ja, Weihnachten, das kennen wir, das ist so, ne? Der Feiertag, wo die Kirche mindestens einmal gerammelt voll ist, eher sogar mehrmals, wo alle schick gekleidet in den Gottesdienst gehen, gehört natürlich dazu. Wir feiern die Geburt Jesu, also dass Gott Mensch wird, dass er mitten unter uns ist, dass er bei uns ist und damit ein Stück weit auch zum Ausdruck bringt, ich sorge mich um euch. Und dann gibt es natürlich Ostern. Und ich packe jetzt Ostern und Karfreitag mal so als ein großes Ding zusammen, weil das eine ohne das andere nicht funktioniert. Es gehört zusammen. Karfreitag, Jesus gibt sein Leben für uns, damit wir frei sind. Damit wir frei sind, ihm zu begegnen, in seine Gegenwart hineinzukommen und ewiges Leben zu empfangen. Deswegen Tod und Auferstehung. Und es gibt ein drittes. Es gibt ein Dreigestirn dieser wichtigen Feiertage. Und der dritte ist Pfingsten. Und der ist ganz wichtig. Denn ohne diesen Pfingsttag, ohne dass der Heilige Geist kommt, ohne dass er Wohnung nimmt in seinen Nachfolgerinnen, in denen, die zu Gott gehören, die sagen, ich möchte mit dir unterwegs sein, ich möchte dieses Leben, ich möchte das annehmen, was du für mich getan hast. Ohne diesen Heiligen Geist kommen wir da nicht hin. Ohne diesen Heiligen Geist kommen wir da nicht an. Pfingsten gehört in dieses Dreigestirn der wichtigen christlichen Feiertage mit hinein. Auch wenn die Kirchen an Pfingsten nicht so voll sind wie an Weihnachten oder an Ostern. Und deswegen ist es gut, dass wir jedes Jahr darüber reden. Es ist gut, dass es immer wieder kommt und wir ein bisschen mehr verinnerlichen, worum es an Pfingsten eigentlich geht. Dieses Dreigestirn der Feiertage ist übrigens kein Zufall. Das hat Gott so angeordnet. Wenn wir in den jüdischen Kalender gucken, das jüdische Jahr sozusagen, dann gibt es immer wieder Feste, die Gott angeordnet hat, die stattfinden sollen und auch gesagt hat, wie die stattfinden sollen. Und es gibt die sogenannten drei großen Wallfahrtsfeste. Also das waren diese besonderen Hauptfeiertage, könnte man sagen, wo man dann auch immer Richtung Jerusalem pilgerte, unterwegs Lieder sang und sich dann da im Tempel versammelte und da miteinander feierte. Was waren das für Feste? Das Passafest, natürlich. Das Passafest, eine ganze Woche feierte man da miteinander. Da geht es beim Passafest geht's um den Auszug aus Ägypten. Es geht um die Befreiung aus der Gefangenschaft. Es geht um die Erlösung sozusagen aus dieser Knechtschaft. Das zweite Fest, 50 Tage nach diesem Passafest, Pentekoste, 50 Tage danach, ist das Pfingstfest. Ich erspare euch den hebräischen Ausdruck, ich spreche ihn bestimmt falsch aus, deswegen lasse ich das einfach mal. Ein Pfingstfest, heute, 50 Tage nach dem Passafest. Das hat sich jetzt nicht irgendeine christliche Kultur ausgedacht, dass Pfingsten 50 Tage nach der Auferstehung und Karfreitag ist, sondern das hat Gott so angeordnet. kamen alle zusammen. Was haben sie gefeiert? Sie haben sich daran erinnert, dass Gott dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten die Tora, das Gesetz gegeben hat, dass es ihnen geschenkt wird. Es geht um den Bund mit Gott, der geschlossen wird. An den erinnert man sich, dem gedenkt man, den feiert man miteinander. Und das dritte große Wallfahrtsfest ist das Laubhüttenfest im Judentum. Auch da geht es wieder um den Auszug aus Ägypten. Man erinnert sich daran, wie Gott das Volk Israel durch die Wüste begleitet hat, wie er bei ihnen wohnte, als sie in den Zelten, in diesen Hütten lebten und wie er sie versorgt hat, wie er sich um sie kümmerte, wie er mit seiner Gegenwart mit ihnen auf dem Weg war. Was spannend, oder? Wenn ihr mal so eine Verbindung herstellt zwischen diesen drei großen jüdischen Festen und diesen drei christlichen Festen. Weihnachten, Gott kommt zu uns, er macht sich mit uns auf den Weg. Er kommt mit hinein in unsere Welt. Er befreit uns an Karfreitag und Ostern. Er befreit uns aus der Gefangenschaft der Sünde und bietet uns die Freiheit an, bietet uns ewiges Leben an. Und 50 Tage später schließt er wieder einen neuen Bund mit uns. Sagt, das ist der alte Bund, der auf steinernen Tafeln geschrieben ist. Den machen wir neu. Mit einem Gesetz, was in euer Herz geschrieben ist, was in euch lebendig wird. Und diesen Bund gedenken wir. Und genau das ist Pfingsten. Weil Gott selbst in uns hineinkommt und mit uns diesen Bund in unserem Innersten schließt. Gott selbst hat diese Dreiklang sozusagen, diese besonderen Feste angeordnet. Und deswegen ist es total wertvoll, finde ich, dass wir heute auch nochmal über Pfingsten nachdenken. Und sozusagen gegenwärtigen, was ist da eigentlich passiert, um was geht es da? Ich habe euch mal drei Parts gleich mitgebracht. Drei Aspekte aus dieser Pfingstgeschichte. Das Spannende ist, im Gegensatz zum Beispiel zur Weihnachtsgeschichte oder auch zum Kreuzigungs- und Auferstehungsgeschehen haben wir nur einen Bericht über Pfingsten. Nur in der Apostelgeschichte Kapitel 2 hören wir etwas von diesem Pfingstgeschehen, was genau da passiert ist. Das heißt, wir können nicht verschiedene Texte nebeneinander legen und gucken, wer hat aus welcher Perspektive was geschrieben. Wir müssen uns auf das beschränken, was Lukas hier geschrieben hat. Und das schauen wir uns mal so ein bisschen partiell sozusagen an. Und der erste Text, den ich euch mitgebracht habe, das sind die ersten vier Verse aus Apostelgeschichte 2. Am Pfingsttag, ja, also diesem jüdischen Festtag, waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Cool, oder? Und dann gehen sie raus und sprechen in diesen Sprachen. Und dann weiß man nicht so genau, was ist das größere Wunder, dass sie diese Sprachen sprechen konnten oder dass alle, die da draußen waren, in ihrer Sprache, in ihrer Muttersprache verstanden haben, was sie da erzählen. Und total beeindruckt waren von dem. Manche dachten, die sind irgendwie Ballaballa, die haben zu früh einen gehoben, morgens schon, und erzählen irgendwas. Und dann stellen die aber fest, Mensch, das versteht hier jeder. Jeder versteht hier irgendwas. Was ist hier los? Was passiert hier? Und das ist mein erster Gedanke, heißt das Wunder. Das Erste, was an Pfingsten passiert, ist ein Wunder. Das Wunder von Gottes übernatürlicher Gegenwart. Ich glaube, es geht bei diesem Wunder viel weniger darum, dass da irgendwelche Feuerzungen zu sehen waren. Es geht bei diesem Wunder auch nicht darum, dass die dann irgendwie befähigt waren, etwas zu tun, was in dem Moment sehr gut gepasst hat, nämlich in Sprachen zu sprechen und das alle anders verstanden. Wir bleiben bei Wundern ganz oft an diesen Äußerlichkeiten hängen, an diesen Wirkungen, die wir dann irgendwie wahrnehmen oder die wir irgendwie messen können und irgendwie sehen. Aber das eigentliche Wunder, was hier passiert ist, dass Gott präsent ist, dass er mit seiner Allmacht, mit seiner Herrlichkeit auf einmal mitten in diesem Raum spürbar wird, wo sich die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu aufgehalten haben und darauf gewartet haben, dass sich der Auftrag, dass sich die Verheißung, denn Jesus hatte zu ihnen gesagt, bevor er Himmelfahrt in den Himmel gefahren ist, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann werdet ihr diesen Auftrag, meine Zeugen zu sein, diesen Sendungsauftrag leben. Der Wind ist gut, das passt in Pfingsten gut. Lass den Wind wehen. Gottes übernatürliche Gegenwart ist das eigentliche Wunder. Weil wenn wir davon ausgehen, dass Gott da ist, dass er wirken kann, dann brauchen wir uns nicht darüber wundern, dass da Dinge passieren, die wir uns erstmal nicht erklären können und die erstmal nicht normal sind in unserem Erfahrungsschatz, sondern die das irgendwie übersteigen. Das eigentliche Wunder ist, dass Gott da ist, dass er ganz nah kommt. Und dann ist alles möglich. Es ist so spannend, ne? Ich wünsche mir manchmal dieses Bewusstsein mehr in unseren Nachrichten. Also ich habe gar keine Schelte gegen die Nachrichten, aber es geht einem ja selber so, wenn du dann irgendwie Nachrichten guckst und die Nachrichten anhörst und es geht von einer Katastrophe die nächsten und immer nur dieses Drohen und was könnte passieren und aufpassen hier und da. Und ich denke mir immer, Talkshows sind besonders schlimm. Ja, keine die Nachrichten, die berichten ja eigentlich nur Fakten, aber die Talkshows, wo dann irgendwie... Und ich denke mir, hey, wenn ihr wüsstet, dass da ein allmächtiger Gott ist in dieser Welt, dann würdet ihr nicht sagen, es ist unmöglich. Dann wäre die Hoffnung nicht komplett weg, dass ich was verändern kann. Und ja, Gottes Gegenwart ist kein Wunschkonzert für das, was wir uns jetzt gerade wünschen, was für uns jetzt gerade gut wäre, sondern aber es ist seine Präsenz. Und das ist das eigentliche Wunder in dieser Welt, dass Gott da ist und dass nichts unmöglich ist. Wir haben so ein Lied, das wir ab und zu hier singen, ne? Da heißt es, unmöglich ist keine Option. Und das ist krass, wenn man das singt, denkt man erstmal, das ist ein komischer Satz. Also irgendwie so sehr fromm. Also, unmöglich ist keine Option. Aber ganz ehrlich, es ist so. Es ist Fakt. Dabei muss man nicht die Hände heben und die Augen verdrehen oder irgendwas machen. Das ist einfach ein Fakt. Wenn Gott da ist, wenn es diesen Gott gibt, der alles erschaffen hat, der über allem steht, dann ist nichts unmöglich. Das Wunder. Und diese Jüngerinnen und Jünger, sie waren in diesem Raum zusammen und sie warteten. Sie warteten auf die Gegenwart Gottes, weil er sie verheißen hat. Warten ist nicht so unser Ding, ne? Gestern war ich mit meiner Tochter, wir hatten keine Termine, sie auch ausnahmsweise nicht. Und dann irgendwann kam sie dann nachmittags, so, oh, mir ist langweilig. Weiß nicht, was soll ich denn machen, mir ist langweilig. Dann habe ich ihr erstmal versucht zu erklären, dass Langeweile was Gutes ist. Langeweile, sozusagen der Humus, der Mutterboden für Kreativität ist. Wo aus uns heraus was entstehen kann. Und dann haben wir überlegt, wie wir das jetzt gestalten können, diese Langeweile. Und dann haben wir beschlossen, wir legen uns auf ihr Bett, lagen dann rücklings auf dem Bett und haben an die Decke gestarrt. Ich habe gesagt, das machen wir jetzt eine halbe Stunde lang. Wir starren jetzt an die Decke und dann hörst du mal auf dich, was in dir ist, auf was du wirklich eigentlich Lust hast. Und dann kommt schon eine Idee. Und das war spannend. Wir lagen dann da so und alle 3-4 Minuten kam dann irgendein Kommentar und wir haben darüber gesprochen, was da so ist. Und ich fand es total schön. Ich habe mich daran erinnert, dass der Ralf Thomas letzte Woche hier in seiner Predigt sagte, dass es sogar Überlegungen gibt, das Fach Kontemplation in der Schule einzuführen, um einfach sich mal wieder zu fokussieren, einfach mal wieder ruhig zu werden, bei sich zu sein, die Fähigkeit zu haben, wirklich einen Fokus zu finden und sich nicht zublubbern zu lassen von all den Dingen. Bei der Gegenwart Gottes ist es auch so. Bei der Gegenwart Gottes ist es auch so. Wir brauchen manchmal einfach diese Ruhe. Und dann redet Gott. Und dann gibt es etwas zu hören oder etwas wahrzunehmen. Und da hat Ralf Thomas, guckt euch die Predigt nochmal an von letzte Woche, auch einiges dazu gesagt, wie wir Gottes Stimme wahrnehmen können. Aus der Bibel. Ich habe mich mal inspirieren lassen von einem Pastor, der davon erzählte, dass er es... Gottes Reden im Moment dadurch wahrnimmt, dass er Lieder im Kopf hat. Und ich dachte, oh, das habe ich auch ganz oft. Und ich habe jetzt die letzte Woche mal dafür genutzt, mal aufzuschreiben, welche Lieder mir einfach so aus dem Nichts in den Kopf kommen. Zum Beispiel morgens direkt nach dem Aufstehen. Da habe ich ganz oft ein Lied im Kopf. Das Schlimme ist, wenn ich dann runtergehe und Kaffee mache und so weiter, bis dahin ist das Lied irgendwann weg. Wir können auch so ein bisschen hier die einfach mal so ein bisschen hoch machen. Mach mal, dann rappelt es nicht die ganze Zeit. Ja, sehr schön. Lieder im Kopf, das heißt, man muss sie sich gleich aufschreiben. Mir geht es auch ganz oft so, wenn ich unter der Dusche stehe zum Beispiel, ja, da singt man ja eh, aber da kommen manchmal, oder wenn ich joggen gehe. Wenn ich joggen gehe, dass auf einmal ein Lied kommt und habe die Woche so ein bisschen aufgeschrieben und gestern Morgen war ich unterwegs, wieder zum Laufen, hatte ein bisschen Zeit, bin joggen gegangen, das Wetter war ja nicht so ideal, aber es war trocken, als ich losgelaufen bin und ich bin dann oben im Wald gewesen und meine Runde gelaufen. Und dann irgendwann war ich in diesem, ich sagte, Herr, ich bin einfach hier. Ne? Ich habe alles rausgelaufen, alles rausgelassen, was so in mir war. Ich sagte, ich bin einfach hier. Und dann kam mir ein Lied. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. über uns, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes über uns aus. Sieh das dürre Land, hör unser Schreien. Komm mit deiner starken Hand und befreie uns. Und ich dachte so, wow, jetzt hatten wir schon geprobt, sonst hätte ich es heute reingenommen, weil das passt so gut zu Pfingsten eigentlich. Ja? Und ich kam aus dem Wald raus und dachte, was ist denn hier los? Es fing an zu regnen. Und ich habe dieses Lied aber weitergesungen im Regen. Es war so präsent. Lass Wasser fließen, Herr, von deinem Thron. Gieß aus in unser Land den Lebensstrom. Ja? Und ich habe es gesungen und bis ich hier war, ich hätte auch im Pool springen können. Ja? Ich war sowas von klatschnass, aber es war so gut. Es hat so gut getan. Und in dem Moment habe ich auch Gottes Reden wahrgenommen. Das muss man nicht so machen. Aber einfach mal auf Dinge achten, die so in mir passieren. Und ich muss nicht überall sagen, das hat Gott gesagt und deswegen war das Gott und deswegen muss das so sein. Aber einfach mal wahrzunehmen, was sich in mir regt. Und wie auch Gott vielleicht durch Bibelverse, durch Lieder, die wir so singen, auch immer wieder anfängt, zu uns zu sprechen und uns verändert. Jetzt gucke ich mal wieder auf meinen Zettel hier. Das ist irgendwas. Wir gehen mal zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt, lese euch den Text mal vor zum zweiten Punkt, nämlich die Verse 32 und 33 und 37. Da ist es jetzt so, dass Petrus merkt, dass die Leute nicht so ganz verstehen, was hier los ist. Und dann stellt er sich hin und dann erklärt er, was hier gerade vor sich geht. Er erklärt, wer dieser Jesus ist. Und da heißt es unter anderem, ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen. Und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr hier seht und hört. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Geschwister, was sollen wir tun? Der zweite Punkt, die Botschaft. Die Botschaft, der Ruf Jesu Christi. Es gibt bei Pfingsten, es gibt eine Botschaft. Es gibt für die Gemeinde eine Botschaft. Und diese Botschaft ist im Kern Jesus Christus. Ist im Kern das Evangelium. Weil er ist derjenige, der den Weg zu Gott aufmacht. Er ist derjenige, der erfüllt alles, was vorher im Alten Testament beschrieben ist, an den Bünden, die Gott schließt. Er erfüllt ihn. Und er gibt die Verheißung. Jesus Christus ist das Zentrum. Er ist der Kern. Und er spricht. Er ruft. Ich lese euch mal einen Vers vor, den habe ich euch nicht mitgebracht, aber ich lese ihn euch vor. Steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, da schreibt Paulus an seinen Schützling Timotheus: Christus hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die er uns vor ewigen Zeiten anvertraut hat. Paulus schreibt, da gibt es einen Ruf. Es gibt einen Ruf, der von Christus ausgeht. Und ich bin davon überzeugt, niemand von uns kann wirklich gläubig sein, in diesem Sinne, das schreibt Paulus an anderer Stelle auch, wenn er diesen Ruf nicht gehört hat. Jetzt kannst du zwei Dinge überlegen. Das eine wäre zu sagen, bin ich vielleicht gar nicht Christ? Ich habe Jesus nicht gehört, ich habe seine Stimme nicht gehört. Nein, würde ich ad acta legen. Vielleicht hast du nicht gemerkt, dass du seine Stimme hörst. Vielleicht ist die Art und Weise, wie er mit dir spricht, noch nicht, für dich noch nicht so ganz klar. Aber ich bin davon überzeugt, du kannst dein Leben nicht in die Hand Jesu geben. Du kannst nicht in dieser Art und Weise an ihn glauben, wenn du seinen Ruf nicht gehört hast. Da ist dir schon was durchs Herz gegangen. Und das andere ist es aber auch, zu sagen, ich will mich dieser Botschaft aussetzen. Ich will diesen Ruf hören. Denn das andere gibt es auch. Vielleicht gibt es auch die, die sagen, ich bin Gott noch nie begegnet. Bene hat davon erzählt, dass bei dem Jugendlager jetzt Leute dabei waren, die noch nie was von Gott gehört haben. Aber vielleicht kommt irgendwann dieser Ruf Jesu. Und dann ist die Frage, bin ich bereit, ihn zu hören? Lasse ich ihn durch mein Herz gehen? Die Botschaft, die in der Bibel steht, die Botschaft, die wir verkündigen, die Botschaft, die Petrus an diesem Pfingsttag verkündet hat, war nicht nur einfach ein menschliches Wort, eine Erklärung, sondern es war Gott selbst, der spricht. Es ist Gott selbst, der immer wieder versucht, dir zu begegnen, dich in deinem Innersten, bei dem, was dich ganz tief drin ausmacht, zu rufen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt viel mit Erkenntnis zu tun hat, sage ich ganz ehrlich, im Sinne von Geistesverstand. Stimmt, es nicht schlecht, wenn man dann Dinge versucht zu hinterfragen und zu prüfen, wo kommt das denn her, was ist das denn eigentlich alles? Aber erstmal ist es etwas, was ganz tief in dem Herzen trifft. Und es traf sie im Herzen und sie fragten sich, Petrus, was sollen wir jetzt tun? Oh, ich finde das großartig, oder? Das ist eigentlich die richtige Antwort. Wenn du etwas von Gott erlebst, wenn du etwas von Gott spürst, nicht zu sagen, oh, das war super, wo kann ich das wieder haben? Sondern zu fragen, was macht das jetzt mit mir? Was entsteht daraus? Was kann ich tun? Wie kann ich näher dabei sein? Wie kann ich damit hineinkommen? Und so komme ich zu meinem dritten Textabschnitt. Sie nahm, also die, die dann gläubig geworden sind, diese 3000 Leute an diesem Tag, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Mein dritter Gedanke, die Gemeinde, begeistertes Miteinander. Das ist das, was Gemeinde ausmacht. Man, klar, diesen Text aus Apostelgeschichte 2, man hat den schon immer, ich glaube, jede Gemeinde hat den wahrscheinlich schon genommen und als Schablone über die eigene Gemeindeorganisation gelegt und gefragt, wie können wir das jetzt umsetzen? Und natürlich werden wir herausstellen, es muss immer kontextbezogen sein. 2000 Jahre später, in Butzbach, nicht in Jerusalem, nicht mit vor allen Dingen jüdisch geprägter Tradition, die unter uns herrscht, sieht das ein bisschen anders aus. Und trotzdem, glaube ich, gibt es manche Dinge zu entdecken, die in dieser Gemeinschaft damit drin sind. Vielleicht noch mal kurz vorher die Beschreibung. Wie waren denn die Umstände eigentlich von denen, die sich da versammelt hatten? Da waren auf der einen Seite waren es die Jüngerinnen und Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die ihn kannten, als er leibhaftig als Mensch auf dieser Welt unterwegs war, die viel gehört hatten, teilweise vielleicht ihn gesehen hatten als Auferstandenen, der ihnen begegnet ist, der ihnen Verheißungen geschenkt hat. Und gleichzeitig aber waren sie in diesem Raum in Jerusalem und wussten nicht, was passiert jetzt am nächsten Tag. Da war so eine herrliche Spannung. Da gab es eine Verheißung, aber es gab noch keine Erfahrung. Sie wussten nicht, wie das ist, wenn die Kraft Gottes in sie kommt. Sie waren in der Spannung zwischen Erinnerung und Erwartung. Vielleicht auch zwischen Furcht und Kraft. Denn ich meine, Jesus ist verhaftet worden und ans Kreuz geschlagen worden. Und wenn Sie jetzt auftreten mit dieser Botschaft von diesem Jesus, könnte das durchaus gefährlich sein. Sie waren in einer Spannung zwischen Auftrag und Ausrüstung. Und aus dieser Spannung heraus kommt Gott hinein mit seiner Gegenwart, mit seiner Botschaft. Und dann passiert das, was wir gerade gelesen haben. Dann entsteht etwas Neues. Und das ist nicht nur theoretisch. Das, was diese Nachfolgerinnen da jetzt leben, ist nicht nur theoretisch, sondern das wird ganz praktisch. Und das lesen wir hier. Sie blieben beständig, stetig mit der Lehre der Apostel. Also sie haben sich dieser Botschaft, von der wir eben gesprochen haben, ausgesetzt. Sie haben es immer wieder gehört, immer wieder miteinander reflektiert, immer wieder diskutiert wahrscheinlich auch über diese Botschaft von Jesus Christus. Haben sie es in Verbindung gebracht mit dem Alten Testament, weil die Schriften hatten sie ja. Sie kamen zusammen, sie lebten Gemeinschaft, sie teilten vieles miteinander, sie kümmerten sich gegenseitig umeinander, sie sorgten füreinander. Sie feierten das Abendmahl, um sich daran zu erinnern, um es in sich aufzunehmen, was Jesus für uns getan hat, wie er uns befreit hat. Und sie beteten. Sie kamen zu Gott. Und dann hieß es da in diesem Text, sie gingen täglich in den Tempel, da wo Gott wohnte. Also sie nahmen teil an diesen großen Veranstaltungen, an diesem großen Miteinander und holten sich den Segen ab, der da gesprochen wurde wahrscheinlich auch. Beteten gemeinsam Gott an, darum geht's. Beteten Gott an. Und gleichzeitig trafen sie sich auch jeden Tag in ihren Häusern, in kleinen Gruppen, wo sie nochmal miteinander redeten, wo sie sich ganz persönlich austauschen, wo mehr Raum war, auch für den anderen da zu sein, um füreinander zu beten, um sich gegenseitig zu unterstützen. Gemeinde ist Antwort. Gemeinde ist Antwort auf das, was Gott für uns getan hat, ihr Lieben. Antwort auf die Gegenwart Gottes, die er schenkt. Und die Antwort auf die Gegenwart Gottes ist die Anbetung Gottes. Deswegen sind wir heute Morgen hier, weil wir Gott die Ehre geben wollen, weil wir ihn anbeten wollen, weil wir dazu gerufen sind, gemeinsam vor ihn zu treten. Das ist eine Antwort darauf. Und die ist gut und die ist wichtig. Und da müssen wir nichts tun, sondern einfach da sein. Und unser Herz hinhalten. Vielleicht auf die Knie gehen. Und wenn sich das in irgendeiner Ausdrucksform ausdrückt, weil wir meinen, ich kann das besser, wenn ich die Hände hebe oder wenn ich auf die Knie gehe oder wenn ich die Augen offen lasse oder wenn ich sie zumache, dann tu's. Weil es ist egal, was mit den anderen hier ist, sondern es geht um Gott und um seine Anbetung, um seine Gegenwart. Gemeinde ist Antwort auf die Botschaft, auf das, was Jesus Christus getan hat. Sie ist Antwort auf das Evangelium. Und wie sieht diese Antwort aus? Die Antwort heißt Umkehr. Oh, schwieriges Wort, ne? Umkehr klingt so allgemein. Nein, sondern es bedeutet, ich setze mich diesem Wort aus. Ich nehme es mir zu Herzen, wie die, die diese Botschaft zum ersten Mal gehört haben. Ich lasse sie durch mein Herz gehen und gucke, was sich da regt. Und bin bereit, wenn ich merke, oh, da zieht aber heute ein Punkt. Ich bin bereit, diesen Punkt Jesus hinzugeben. Ihn zu bitten, ihn mir wegzunehmen, mich davon zu befreien oder mir zu helfen, einen anderen Weg einzuschlagen. Und anders damit zu leben. Und Gemeinde ist auch die Antwort auf diese Teilhabe, auf dieses Gemeinsame, was er uns anbietet, indem wir uns senden lassen. Indem wir, da fängt Gemeinde an, glaube ich, wenn wir dann, die, die das erfahren haben, die ihn anbeten, die umkehren, sich dann auch von ihm senden lassen, um die Botschaft zu verbreiten, um seine Gegenwart zu den Menschen zu bringen. Ein Dreiklang. Ein Dreiklang, ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, drei Kreise, die so ineinander greifen. Das findet man ja an so vielen schönen Stellen bei Sachen, die mir eigentlich zu hoch sind, um sie zu begreifen. Ich fange mal Low-Level an, Musik. Ich bin davon überzeugt, dass Gott Musik erschaffen hat. So was Schönes kann man sich nicht ausdenken. Musik ist eigentlich ein Zusammenspiel aus drei Dingen. Eine Melodie, eine Harmonie und Rhythmus. Ganz vereinfacht. Und wenn die drei Dinge zusammenkommen, dann entstehen so wunderbare Klänge, wie sie der Christian hier am Keyboard spielt zum Beispiel oder wie sie viele von euch hier machen und singen und das bewegt uns. Da steckt was drin, weil man das Gefühl hat, oh, da ist was rund geworden, da ist was ganz geworden, da ist was vollendet. Genauso könnte man sagen, Gott ist der Dreieinige. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und gemeinsam sind sie vollkommen, sie sind vollendet. Es ist stimmig, es ist rund, da fehlt nichts, da ist alles da, was es braucht. Und sie haben Gemeinschaft miteinander. Im Menschenbild redet man auch ganz oft von dieser Dreiteilung. Wir Menschen, wie wir gemacht sind, als Geist, Seele und Körper, die du nicht voneinander trennen kannst, die zusammengehören, die Einfluss aufeinander haben und trotzdem teilweise auch anders miteinander ticken. Paulus spricht von: Es bleiben diese drei, Glaube, Hoffnung und Liebe. Auch unser geistliches Leben hat so eine Mischung und das könnte man da gut reinpassen in diese Pfingstgeschichte. Na, die Hoffnung, Gottes Gegenwart ist da. Jesus Christus, die Botschaft der Liebe, der endlosen Liebe Gottes für dich. Und der Glaube, der ganz praktisch wird, der sich dadurch zeigt, dass wir anfangen, genau das zu leben. Die nächste Folie mal, da steht drauf, ein bisschen was vielleicht hier in diesem Pfingstding, ist auch so ein Dreiklang. So ein Dreiklang aus Gottes Gegenwart, seinem Geist, seinem Wort, der Botschaft von Jesus Christus und dann der Gemeinde. Und auch das lässt sich nicht aushebeln. Da lässt sich das eine nicht ohne das andere leben. Wir brauchen auch diese Balance immer wieder zwischen diesen drei Dingen. Wir brauchen diese Balance. Und manchmal müssen wir diese Balance herstellen, indem wir eine Sache auch mal wieder überbetonen. So ticken wir Menschen leider. Wenn wir immer nur Low-Level bei alles so wie alles gleich machen, dann verliert es an Gewicht. Vielleicht würde der eine oder andere sagen, oh ja, Pfingsten und der Heilige Geist, boah, das ist mir ein bisschen viel, was da gerade teilweise so kommt. Und was da und ja, auch da gibt es die Möglichkeit, auf einer Seite vom Pferd runterzufallen. Und trotzdem ist es auch wieder gut, diesen Heiligen Geist mal wieder wahrzunehmen und ihm mal Gewicht zu geben. Weil er, wie ihr ja merkt, in der christlichen Tradition an den Feiertagen schon merkt, nicht dieses Gewicht hat wie andere Dinge vielleicht. Wichtig ist, dass man nicht dabei stehen bleibt. Dass man nicht das eine hat und dann fest wird, sondern dass man von Gott sich hineinleben lässt in diese gesunde Dynamik, die in dem Unterwegssein. Ich habe euch mal an dieser Stelle eine Kerze mitgebracht. Einfach nur, um es kurz noch zu veranschaulichen. Eine Kerze. Eine Kerze möchte gerne brennen. Eine Flamme passt gut zu Pfingsten, ne? Flammenzungen auf den Köpfen von den Heiligen. Jetzt braucht es etwas, damit diese Kerze brennen kann. Es braucht als erstes mal eine Energiequelle. Irgendwo muss dieser Energieimpuls herkommen, dass da ein Feuer entfacht wird. Und dann gibt es in der Kerze noch was ganz Spannendes, zeige euch mal, was ein bisschen klein ist. Es gibt einen Docht, der da drin ist. Dieser Docht, der ist da, um den Brennstoff, nämlich das Wachs, was es auch braucht, um die Flamme am Leben zu halten, mit der Energie, mit dem Impuls zu verbinden. Eine Zwischenstelle, eine Schnittstelle zu schaffen. Und dieser Docht, der sieht immer nur so klein aus, wird ja immer nur so ein bisschen da oben rausgucken. Dieser Docht, der geht bis ganz unten hin. Und der ist immer nur so lang, wie er gebraucht wird, damit das perfekt funktioniert mit dem Brennmaterial und der Flamme oben, wo das Brennmaterial verbrannt wird. Dieser Docht gibt sich ein Stück weit auch hin. So, und wahrscheinlich, wer so ein bisschen mitgedacht hat, der erkennt jetzt hier schon was. Dieser Docht ist Jesus. Er ist der Mensch wurde, der sich hineingegeben hat, bis ganz unten hin. Der bis in die tiefsten Tiefen der Menschheit hin vorgedrungen ist, um eine Verbindung zu schaffen. Und jetzt brauche ich jemanden, der Feuer hat. Hat jemand Feuer einstecken? Stefan, möchtest du mal Gott spielen heute? Nein, natürlich nur im übertragenen Sinn. Wir brauchen jetzt jemanden, der mal dieses Ding, nein, das will ich nicht, das stimmt, der das mal entzündet hier. Das ist aber schon ein sehr göttliches Feuerzeug. Nee. Komm, das ist ein Bunsenbrenner. Wir machen es mal so. Warten. Die Jünger mussten warten, bis der Geist kam. Holen wir eine andere Kerze. Haben Sie die falsche Kerze genommen? Nee, jetzt siehst du? Ja, perfekt. Danke dir. Ist ein bisschen tief, ihr seht die Flamme gar nicht. Ne? Sie ist da. Ja. Jetzt brennt diese Kerze. Und dieses Wachs ist das Brennmaterial, was dieses Feuer am Brennen hält. Lasst uns das mal ein bisschen auf Pfingsten übertragen. Diese drei Dinge brauchst du. Es braucht Gottes Gegenwart. Es braucht diese Energiequelle, die wir nicht beschreiben können, die irgendwo von außen kommt. Die Kerze kann sich nicht entscheiden, ich brenne jetzt. Geht nicht. Die braucht Hilfe. Und Gott ist mit seiner Gegenwart da und er sagt, ich helfe euch. Ich bin diese Energiequelle. Bei mir ist alles möglich. Ich bringe es zum Brennen. Und das wäre schon immer so gewesen, aber das hat nicht funktioniert, weil der Docht gefehlt hat. Und in Jesus Christus kam dieser Docht hinein und schafft diese Schnittstelle, dass diese Verbindung wieder da sein kann, dass da wieder was brennen kann. Und das ist die Gemeinde. Wir sind das Wachs. Wir sind das Wachs der Kerze Gottes. Vielleicht hast du dir was anderes gewünscht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, uns hinzugeben, dass das Licht brennen kann. Und ein Stück weit vielleicht auch verzehren zu lassen. Und nicht zu meinen, oh, ich gehe da kaputt, sondern zu meinen, das ist die beste Bestimmung, die für mich passieren kann. Wenn ich Teil dieses Lichts werde, wenn durch mich dieses Licht brennt und sichtbar wird für die Menschen um mich herum. Ich möchte euch einladen, das praktisch werden zu lassen. Am Schluss, ich habe euch was mitgebracht, das nennt sich Jesus-Communities. Wir haben gelesen, sie gingen in den Tempel und trafen sich da. Und sie gingen aber auch in ihrem Alltag, waren sie unterwegs. Janina hat davon gesprochen, dass es ja auch darum geht, dass das dieses in dem Alltag sichtbar und erfahrbar wird. Und was wir haben hier ist, wir haben auch sowas wie ein Tempel hier. Wir haben ein Haus und wir kommen zusammen und wir haben Musik und wir sitzen alle beieinander und wir singen auch mal. Aber vor allen Dingen hören wir viel. Ihr vor allen Dingen. Macht viel theoretisch. Und ich glaube, es geht jetzt darum, das nicht nur theoretisch am Sonntag an einem heiligen Ort zu tun, sondern euren Alltag mit Gottes Gegenwart zu erfüllen. Und wir wünschen uns als Gemeinde, da ein bisschen weiterzukommen, kleine Schritte zu machen, um das zu entdecken. Und deswegen laden wir euch ein zu Jesus-Communities, kleine offene Einheiten geistlicher Gemeinschaft mitten im Alltag. Was meine ich damit? Ich meine, dass du Gott fragst und mal überlegst, wo bist du in deinem Alltag sowieso unterwegs, wo es vielleicht noch einen anderen Christen gibt, vielleicht auch noch nicht, und sagst du, dir überlegst und betest darum, da möchte ich gerne Jesus mit hineinnehmen. Da möchte ich eine Gemeinschaft, eine Jesus-Gemeinschaft gründen. Ich habe zum Beispiel überlegt, wo das bei mir ist. Ich spiele Fußball mit den alten Herren in Kirchgönz. Und ich habe mir überlegt, da sind so viele Männer, die ich so auf dem Herzen habe, die ich so mag, wo ich davon überzeugt bin, es würde ihnen unheimlich gut tun, wenn sie Jesus begegnen würden. Und ich habe überlegt, da würde ich gern beten. Ich würde gern da so eine Jesus-Gemeinschaft gründen. Und ich weiß, es ist noch einer dabei, der mit mir Fußball spielt, der ist orthodoxer Christ. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie das miteinander funktionieren soll, aber ich habe es auf dem Herzen, ihn zu fragen, ob wir uns nicht einfach, bevor wir Fußball spielen, eine Viertelstunde oder vielleicht eine halbe Stunde vorher in der Kabine treffen wollen, um miteinander zu beten. Für die Männer, die wir beide auf dem Herz haben, für unser Fußballspiel, für das, was dann halt einfach auch so kommt. Wir stellen Jesus ins Zentrum, es geht um Jesus in der Mitte. Und wir fangen an, einfach so eine kleine Gemeinschaft zu haben. Und wir sind offen dafür. Wenn einer von unseren Kameraden das mitkriegt und sagt, hey, was macht ihr da? Dann sage ich, komm, setz dich hin. Können wir für dich beten? Ist da irgendwas, was wir für dich machen können? Dann lass es uns miteinander tun. Keine Kleingruppe im Sinne von, wir suchen nochmal einen neuen Ort, wo wir uns nochmal treffen, sondern da, wo wir im Alltag unterwegs sind. Ich habe mit Leuten gesprochen über dieses Thema, die sagten, Fitnessstudio. Bin im Fitnessstudio, da bin ich regelmäßig, sind immer die gleichen Leute da. Vielleicht wäre das was. Andere sagen, vielleicht an meinem Arbeitsplatz. Ich habe da noch einen in meiner Firma, der gehört auch zur Gemeinde. Vielleicht können wir uns in der Mittagspause treffen und miteinander so eine Jesus-Community machen. Vielleicht seid kreativ, vielleicht ist es dein Nachbar. Geht nicht darum, extra Orte zu schaffen, sondern in den Alltag, Jesus mit in den Alltag hineinzunehmen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das durchhalten, es ist ein bisschen durchhalten wahrscheinlich, werden wir spannende Erlebnisse damit haben. Werden wir mit viel offeneren Händen sonntags hier im Gottesdienst sitzen, weil wir merken, oh, es ist nicht nur immer das Gleiche, was ich hier höre, sondern ich brauche was. Ich brauche das für meinen Alltag, damit ich das da leben kann, weil ich mich von ihm herausfordern, weil ich mich von ihm senden lasse. Machen wir die nächste Folie gerade noch. Da steht nämlich drauf, wir wollen mit euch noch ein bisschen weiter ins Gespräch kommen. Ich habe einfach mal einen Infoabend zu diesen Jesus-Communities angesetzt am 25. Juni um 20 Uhr hier. Und ich lade euch herzlich ein, wenn ihr Interesse habt, darüber nachzudenken, wie kann das gehen? Wie kann ich das in meinen Alltag vielleicht mit hineinnehmen? Einfach mal sich auszutauschen miteinander. Dann kommt doch am 25. Juni hierher und wir reden über diese Jesus-Communities und was dahinter steckt. Wir haben als Älteste, als Gemeindeleitung dafür gebetet und Gott hat uns die Zahl 48 aufs Herz gegeben. Wir hatten den Eindruck, Gott möchte, dass wir mit 48 Leuten das mal starten und mal gucken, was Gott mit uns vorhat, wie Gott uns auch als Gemeinde wieder ganz neu in die Weite führen will. Gemeinde nicht nur sonntags sein zu lassen, sondern Gemeinde zu leben in unserem Alltag, damit sein Licht leuchtet, damit die Botschaft von Jesus Christus bei den Menschen ankommt. Zum Schluss, um wieder zurückzukommen aus dem Praktischen, die letzte Folie. Pfingsten vollendet die Verbindung zwischen Mensch und Gott. Das ist dieser Dreiklang, das ist dieses, was rund wird, was harmonisch wird. Pfingsten vollendet die Verbindung zwischen uns Menschen und Gott, weil er mit seinem Heiligen Geist kommt. Und so frage ich dich am Schluss, bist du dir der Gegenwart Gottes bewusst? Bist du dir bewusst, dass er jeden Moment deines Lebens bei dir ist? Dieser allmächtige Gott. Hörst du ihn reden? Nimmst du dir Zeit für ihn? Oder läuft er einfach nur so nebenher? Das ist die erste Frage, die ich dir stelle heute an Pfingsten. Und die zweite ist, lässt du dir sein Wort durchs Herz gehen? Nimmst du es dir zu Herzen? Darfst da was auslösen? Darfst da eine Regung auslösen? Und fragst du ihn dann, was soll ich tun damit? Wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich damit? Und die letzte Frage ist, wirst du wirklich Teil der Gemeinde Jesu sein? Also nicht nur Zuschauer, nicht nur der das Positive mitnimmt, sondern wirst du in die Anbetung Gottes hineinkommen? Hast du die Bereitschaft zur Umkehr und lässt dich von ihm immer wieder korrigieren auf deinem Weg, immer wieder ausrichten? Und nimmst du an der Sendung teil, an dieser Mission Gottes, dieses Licht in der Welt zu verbreiten?